Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des DVT-Podcast Faktenfutter. Mein Name ist Hermann Josef Barken, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Verband Tiernahrung, der Interessenvertretung für die Futtermittelbranche in Deutschland. Einmal im Monat begrüßen wir hier spannende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner aus der Futtermittel-, Agrar- und Ernährungsbranche zu verschiedenen Themen. Bei mir ist heute Professor Willi Windig, der nach einer Zeit an der BOKU in Wien an der Universität dann lange Lehrstuhlinhaber für Tierernährung an der Technischen Universität München war. Herr Professor Windig, das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Was hat das mit Futtermitteln zu tun?
Nun, wenn man mal den Klimawandel anbelangt oder betrachten, dann hat ein Drittel der ganzen menschengemachten Emissionen kommt von der Ernährung der Menschheit, von der Urproduktion bis zum finalen Konsum. Und da haben auch die Nutztiere tragen die Nutztiere viel dazu bei. 7% weltweit machen allein die Wiederkäuer aus. Und das kommt natürlich alles von Futtermitteln. Im Grunde genommen geht es darum, Biomasse verantwortungsvoll zu nutzen. Ja, essbare Biomasse und natürlich auch Biomasse, die nur für Nutztiere verfütterbar ist. Und das müssen wir einfach sehr, sehr gut überlegen, wie wir das machen.
Da denke ich sofort an die Nahrungskonkurrenz, die wir haben, ne, zwischen Mensch und Tier. Und es gibt ja auch noch Energie. Gibt es diese Konkurrenz?
Ja, natürlich. Wir haben begrenzte Flächen. Wir haben letztendlich eine begrenzte Menge an Biomasse. Und das müssen wir jetzt so aufteilen und so verwenden, dass sie den Zwecken, für die wir sie haben wollen, möglichst umfänglich Verwendung findet. Und da gibt es eine einfache Regel bei Knappheit. Teller, dann der Trog und dann der Tank. Erst müssen wir mal schauen, dass wir die Menschen ernähren mit all der Biomasse, die wir erzeugen können. Dann kommen die Tiere und zum Schluss kommt der Tank, also die energetische Nutzung.
Jetzt gibt es ja eine Menge Biomasse, die wir haben. Also wenn man jetzt raus aufs Land guckt, wir sind jetzt ja gerade hier in Niedersachsen unterwegs und da sieht man schon eine Menge Fläche. Kann man das alles essen, was da ist? Kann man das alles sozusagen in pflanzliche Nahrung reingeben?
Ja, das ist so ein Bild in der öffentlichen Diskussion. Da denken die Leute, oder so wird ja oft in der Zeitung geschrieben, wie wenn das Brot direkt schon zum Pflücken auf dem Feld wächst. Aber man braucht ja nur mal mit dem Fahrrad durch die Feldwege fahren im Sommer und dann sieht man, dass man eigentlich so gut wie gar nichts essen kann. Also die allermeiste Biomasse, die auf unserer Oberfläche wächst und die in der Landwirtschaft erzeugt wird, ist schlichtweg nicht essbar. Das ist nicht nur Grünland, sowieso nicht essbar, sondern es sind auch viele Koppelprodukte auf dem Acker, also denken Sie einfach mal an das Stroh und dann in der Weiterverarbeitung der Ernteprodukte. Niemand isst Zuckerrüben, sondern er isst den Zucker. Und wenn Sie 1 Kilogramm Rapsöl kaufen, dann haben Sie 2 Kilogramm Rapsextraktionsschrot gemacht. Wenn man das alles zusammenzählt, dann können Sie, selbst wenn wir eine völlige vegane Landwirtschaft haben, dann haben wir immer noch für 1 Kilogramm Lebensmittel, pflanzliches Lebensmittel im Geschäft gekauft, 4 Kilogramm nicht essbare Biomasse. Drunter geht es eigentlich gar nicht.
Oha, das ist ein hoher Anteil. Und dennoch muss man natürlich fragen, wenn das dann in die tierische Verwertung geht, muss man dann vielleicht doch sich fragen, ob dann nicht ja die Kuh der Klimakiller ist?
Ja, das ist so. Jetzt brauche ich natürlich ein sekundäres Verwertungssystem, um diese Biomasse zu verwerten. Und dieses sekundäre System, da kommen vor allen Dingen die Wiederkäuer ins Spiel. Und es ist in der Tat so, dass die Wiederkäuer aufgrund ihrer Biologie natürlich immer einen gewissen Teil an Methan machen. Methan ist in der Tat ein sehr gefährliches oder sehr wirksames Treibhausgas und wir müssen damit sehr, sehr verantwortlich umgehen. Aber Gott sei Dank ist das ein sehr kurzlebiges Gas, ganz anders als das CO2. Also ein sehr kurzlebiges Gas und wenn wir die Tierzahlen, die Anzahl an Wiederkäuer konstant halten auf einem niedrigen Niveau, eben auf der Menge, die wir brauchen, um diese nicht essbare Biomasse zu verwerten, dann können wir mit dem Methan sehr, sehr gut umgehen. Dann ist die Klimawirkung ziemlich gering. Und der Mythos von Klimakiller-Kuh, der stimmt so überhaupt nicht.
Das heißt, Anzahl der Tiere nicht reduzieren, ist das sozusagen Ihre Schlussfolgerung oder Forderung?
Also man sollte die Tiere schon auf einem niedrigen Niveau halten. Ja, wir müssen ja mit dem Methan sehr verantwortungsvoll umgehen. Aber wir haben in Deutschland bereits eine derartige Senkung der Anzahl an Wiederkäuern. Wir haben weniger Wiederkäuer als im Jahre 1800. Also wir sind schon unglaublich niedrig. Ganz anders sieht es in etwa in Südamerika aus oder Indien, Pakistan. Dort baut man die Anzahl an Wiederkäuern baut man aus. Und das hat natürlich schon Klimawirkungen. Also man muss da sehr differenzieren, auf welche Region man schaut. Aber in unserer Region hier in Mitteleuropa, da können wir sagen, Klimakiller-Kuh ist ein völlig irreführendes Narrativ.
Wie kann man da vielleicht die Belastung ausrechnen? Sie haben eben mal von dem Methan gesprochen. Das wird immer so in den Raum gestellt. Kann man da irgendwelche Werte nennen, die man nicht überschreiten darf? Wir haben das ja so teilweise, wenn wir durch die Stadt fahren, da geht es dann um die Schwefelbelastung, die man nicht überschreiten darf. Gibt es da so Werte, die man im Landwirt nennen kann?
Also Sie können das Methan gar nicht vermeiden. Also ein Wiederkäuer wird immer Methan machen, sondern wir werden versuchen, die Methanemissionen durch Effizienz runterzudrücken, möglichst geringe, also möglichst effiziente Fütterung machen. Damit gewinnen wir pro oder minimieren wir pro Kilo Milch zum Beispiel den Methananteil. Es wird immer ein kleiner Teil dabei sein, aber wenn wir auch noch die richtigen Berechnungen dazu anstellen, also so wie wir es heutzutage machen mit dem GWP 100, das ist eine sehr, sehr pauschale.
Was ist das?
GWP 100 ist Global Warming Potential 100 Jahre. Mhm. Da wird das Methan etwa so im Faktor 28 gegenüber dem CO2 berechnet. Das kann man für die globale Sichtweise, also für die Situation auf der ganzen Welt mit all ihren zunehmenden Rinderbeständen durchaus so machen, ist aber so verkürzt, dass es für unsere Situation eine Überschätzung des CO2-Fußabdrucks von Rindfleisch und Milch um etwa Faktor 2 bis 4 ergibt. Und wenn wir das berücksichtigen, dann kommen wir in Wirklichkeit zu Fußabdrücken, die also für alle anderen, auch pflanzlichen Produkte, in einem normalen Bereich liegen. Deswegen würde ich da gar keine Grenzwerte angeben, sondern einfach nur versuchen, möglichst realistisch an den tatsächlichen Zahlen zu bleiben und dann auch die Vergleiche zu machen und gucken, ob denn zum Beispiel Effizienzverbesserungsmaßnahmen, Managementmaßnahmen wirklich zu einer starken Senkung des Fußabdrucks gekommen sind. Letztendlich ist es so, dass wir uns da nicht rausmogeln dürfen. Also wir müssen wirklich dafür Sorge tragen, dass wir die Emissionen auch aus der Nutztierhaltung möglichst niedrig haben. Und da steht uns ein Reduzierungsauftrag um etwa 50% bis zum Jahr 2050 vor. Das müssen wir einhalten.
Das ist eine beeindruckende Zahl und deswegen brauche ich jetzt auch Ihre Hilfe, einfach mal um zu fragen. Trotzdem muss man nicht dann die Anzahl der Tiere reduzieren oder wir bleiben jetzt bei den Kühen, ne? Wir können jetzt auch über die Schweine reden, aber bleiben wir bei den Kühen, muss man reduzieren oder was muss man tun? Ja, soll die Kuh nicht mehr so viel Milch geben, weil dann man auch nicht so viel Futter braucht, was dann wieder von den Feldern kommt? Was kann man tun? Sie haben schon so ein bisschen andeutungsweise gesagt, was man tun soll.
Ja, also eigentlich muss man ausgehen von der Biomasse, die wir haben. Ja, die Biomasse, da nehmen wir mal den Anteil weg, der für den Menschen geeignet ist und der für den Menschen vermarktbar ist. Ja. Da gibt es dann auch noch Futtergetreide, das übrig bleibt. Und die übrige Biomasse, die gilt es nun in möglichst viel Lebensmittel tierischer Herkunft umzuwandeln. Also in dem Fall in möglichst viel Milch. Mhm. Ja, und jetzt werde ich natürlich versuchen, die Milchleistung einer einzelnen Kuh so hoch zu machen, dass ich dieses Potenzial der Biomasse, die mir auf dem Hof zur Verfügung steht, maximal ausnutzen kann. Je höher die Leistung, desto effizienter ist die Kuh. Also werde ich die einzelne Kuh in ihrer Leistung möglichst hoch machen und ich muss natürlich auch gucken, dass die Futterqualität, also dass die Qualität meines Grobfutters vom Heu oder von der Silage, dass das auch das möglichst gut ist. Damit kriege ich eine hohe Milchleistung der einzelnen Kuh. Und dann werden wir sehen, wie viel Biomasse noch da ist. Und das ist dann die Anzahl der Tiere, die da übrig bleibt.
Ja, das ist jetzt für mich überraschend. Oder nicht, für mich ist es natürlich nicht überraschend, aber für viele. Wie reagieren Ihre Zuhörer darauf, wenn Sie sagen, also die Leistung der Kuh muss möglichst hoch sein?
Das ist überraschend, ja. Also viele denken, Extensivierung ist also alles, ist gut für die Umwelt. Nein, es ist nicht. Man muss immer eine hohe Effizienz haben, aber Effizienz darf auch nicht überzogen werden. Also ich könnte jetzt die Milchleistung noch höher machen, indem ich Kraftfutter zukaufe, aber damit könnte ich jetzt wieder Nahrungskonkurrenz machen, ich könnte wieder Emissionen verursachen. Also Effizienz heißt immer punktgenau. Punktgenaue Verwertung von dem, was momentan vor Ort möglich ist. Und da gibt es kein zu viel an Leistung, aber auch kein zu wenig an Leistung.
Öko gegen konventionell, was ist dann die Antwort?
Dieser Konflikt Öko und ich mag konventionell nicht, ja, sondern sagen wir lieber Öko und nicht Öko, der ist nicht mehr zeitgemäß. Ja. Das hat man früher gemacht, da hat man sozusagen versucht, mit Öko als Marketingkonzept so eine Art Persilschein vielleicht auszuhändigen für quantitative Aspekte von Emissionen, ohne es tatsächlich zu messen. In Zukunft kommt es darauf an, dass man Maßnahmen macht und die Wirkung der Maßnahmen auch wirklich misst. Egal, ob das jetzt Öko oder nicht Öko ist. Also lass uns doch aus der ökologischen Landwirtschaft die guten Dinge und die guten Konzepte nehmen und aus dem Nicht-Öko-Bereich die guten Techniken, wie zum Beispiel Futtermittelzusatzstoffe, essentielle Aminosäuren, Management-Methoden, vielleicht auch in Zukunft die Gentechnik. Also die guten Dinge nehmen, die guten Instrumente, die guten Ziele nehmen und dann machen wir daraus eine Landwirtschaft, eine tierische Erzeugung, die minimale Emissionen hat und zwar nachweisbar, gemessen. Und da hat dann Öko oder Nicht-Öko eigentlich keinen Platz mehr.
Das klingt nach einer neuen Kommission, die zusammengestellt werden muss, um das genau festzulegen, wie man das macht. Ja. Von Ihnen stammt ein Satz, der in den Medien als Headline stand, aber der aus einem Interview mit Ihnen stammt, letztendlich. Hafermilch ist keine Lösung. Was ist damit kurz gefasst gemeint?
Also es wird ja oftmals Haferdrink gegen, also es heißt nicht Hafermilch, sondern Haferdrink. Ja. Ja, ganz wichtig, ja. Haferdrink ist keine Milch. Also Haferdrink wird ja oftmals oder wird polarisiert gegenüber der Kuhmilch. Ne? Also der Haferdrink sei besser als Kuhmilch. Ist aus der Sicht einer Kreislaufwirtschaft, einer Bioökonomie völlig daneben der Vergleich. Beide Dinge brauchen wir. Also aus einem Kilogramm Hafer machen Sie, da geht nur ein Drittel der Biomasse des Hafers geht in den Haferdrink und die zwei Drittel, die übrig bleiben, ja, das sagen die Haferdrinkhersteller nicht, aber die gehen in die Tierernährung, das ist ein Nebenprodukt und daraus entsteht dann wieder ein Glas Kuhmilch. Also ein Glas Haferdrink hat immer ein Glas Kuhmilch im Gepäck und das ist gut so. Also wir müssen die Biomasse so verwerten nach der Regel Teller-Drucktank. Also man kann durchaus Haferdrink machen und die Reststoffe an die Tiere verfüttern. Das ist Kreislaufwirtschaft, das ist Effizienz und in Zukunft wird es so sein. Also Haferdrink und Kuhmilch gehören zusammen und wir müssen einfach aufhören mit dieser Polarisierung.
Das ist ein gutes Plädoyer und zum Abschluss möchte ich Sie nur fragen, es geht ja viel das Wort der Energiewende rum, brauchen wir auch eine Nutztierwende?
Ja, die Nutztierwende, die wird natürlich politisch je nach Couleur der Parteien unterschiedlich benutzt und gebraucht, missbraucht, aber wir brauchen eine Änderung. Ja? Also Nutztierwende im Grunde genommen richtig. Und was heißt das? Das heißt, wir müssen von unserem jetzigen Verfahren und unserer Denke der tierischen Veredelung von überschüssigem Getreide, von überschüssigen Futtermitteln oder energiereicher Biomasse, müssen wir wegkommen, das wird einfach viel zu knapp in Zukunft, sondern wir müssen hin, wie bei der Energiewende, zu regenerierbaren Futtermitteln, regenerierbar in Anführungszeichen. Das ist all diese Biomasse, die ich erwähnt habe, die übrig bleibt, wenn wir sozusagen den Teller bedient haben. Ja? Und diese Biomasse, die gilt es mit möglichst hoher Effizienz zu verwerten. Das bedeutet, im Verhältnis zu jetzt natürlich schon eine Veränderung der Zusammensetzung der Nutztiere. Also es wird nicht mehr so viel Futter geben für Geflügel, für Schwein. Bei den Wiederkäuern wird es vielleicht ähnlich bleiben, weil Grasland bleibt ja weiterhin erhalten. Aber die Gesamtsumme an Lebensmittel tierischer Herkunft, die wird natürlich weniger werden. Jetzt hängt es vom Landwirt ab, ob er wie viel weniger das wird. Das ist eine Frage der Effizienz. Und so ist es ja mit der Energie auch. Wir werden weniger Energie konsumieren können, weniger Kilowattstunden. Also reagieren wir darauf, dass wir effizientere, zum Beispiel Beleuchtung machen. Ja? Kein Mensch hat mehr eine 100-Watt-Glühbirne im Wohnzimmer. Und genauso müssen wir es mit den Nutztieren machen. Also nicht extensivieren, sondern Futtermittel als eine knappe, regenerierbare Ressource betrachten, die es mit höchster Effizienz zu verwerten gilt. Ja, wie bei der Energie. Das ist eine völlig andere Sichtweise, so wie man vielleicht Tierfütterung und Tierhaltung in den letzten Jahrzehnten immer betrachtet hat, so rückwärtsgewandt, so wie es der Großvater gemacht hat. Nein, es muss eine moderne Tierhaltung sein, eine moderne Nutztierfütterung mit höchster Effizienz. Wir müssen alle unsere Methoden, unsere neuen Erkenntnisse und Innovationen einsetzen, damit wir mit wenig Input möglichst viel Menschen damit satt machen können.
Das ist ja eine sehr komplexe Aufgabe, zumindest hört sie sich so an. Wer muss da an den Tisch?
Natürlich müssen die Landwirte an den Tisch. Die machen es ja und die können es auch. Und Effizienz hat immer was mit der lokalen Situation zu tun. Dann brauchen wir all diejenigen, die außerhalb der Landwirtschaft mit der Verarbeitung von Lebensmitteln zu tun haben oder mit der Verarbeitung von Ernteprodukten. Wir haben ja jede Menge Nebenprodukte, die außerhalb der Landwirtschaft entstehen. Das ist also, da haben wir also, das geht also von Müllerei, Ölmühlen. Ja, das ist also eine ganze Nahrungs- oder Ernährungsindustrie, die hier sich da anschließt. Und da müssen wir alle zusammenarbeiten. Es ist ja nicht so, dass der Landwirt, dass das nur so ein Strom ist. Es geht vom Landwirt, geht es dann raus und strömt so bis zum Konsumenten hin. Sondern das ist ja ein komplexes Netzwerk, wo viele Stoffe wieder ja von der Mitte des Netzwerks wieder zurück zum Landwirt gehen und Querströme sind, bis hin zum Handel, also vom Futtermittel, von der Futtermittelherstellung, von der Mischfutterherstellung, Handel, die Querströme bis zum Konsumenten. Also dieses ganze Netzwerk, das ganze Ernährungsnetzwerk muss da an den Tisch. Es ist nicht nur der Landwirt.
Was wünschen Sie sich, und das ist meine Abschlussfrage, von der Politik in diesem Zusammenhang?
Nicht so viel Regulation, sondern Rahmenbedingungen setzen. Zum Beispiel, lass uns aufhören, Nahrungskonkurrenz zu machen, aber lassen wir doch bitteschön die Landwirte in ihrem Rahmen, den sie dann bekommen, professionell und kreativ arbeiten. Das Zweite wäre, wir brauchen Innovationen. Für Innovationen müssen wir Forschung machen. Agrarwissenschaftliche Forschung ist eigentlich ein Exzellenzthema, ein Thema, nicht nur Exzellenz, sondern wir werden es bitter nötig haben in der Zukunft.
Das ist ein schönes Abschlussplädoyer. Und zum Schluss, bevor wir gleich wieder auseinandergehen, vielleicht noch eine private Frage. Sie sind ja jetzt viel unterwegs, auch mit Ihren Gedanken und mit Ihrem Plädoyer. Was erleben Sie da so, wenn Sie die Vorträge machen?
Ja, ich habe natürlich auch ein bisschen gelernt. Ich habe zum Beispiel man muss immer so ein bisschen Schelte machen am Anfang, sagen, ja, Moment, wir können so nicht weitermachen, und dann gibt man Lösungen. Und es ist überraschend, wie leicht es ist, die Menschen davon zu überzeugen, aus dieser Polarisierung, die wir haben, rauszugehen. Es ist für viele Menschen erleichternd, also für die Landwirte erleichternd. Es ist auch für die Leute in der Stadt erleichternd, wenn man ihnen sagt, das ist doch ganz einfach. Ja, die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Und die Kunst besteht darin, das Kind nicht mit dem Bad auszuschütten. Also was ausschütten müssen wir auf jeden Fall, wir müssen uns verändern, aber das Kind nicht mit dem Bad ausschütten. Und dieses Bild, ich glaube, das hat jeder verstanden, wenn man es ihnen einmal so ein bisschen erläutert hat.
So, jetzt machen wir zum Schluss nochmal den Nachhaltigkeitscheck mit Willi Windig und fragen, wie reisen Sie zu Ihren Vorträgen? Mit welchem Verkehrsmittel?
Das ist ein Mix. Also ich fahre überwiegend mit dem Zug, ganz einfach auch, weil es viel angenehmer ist. Ab und zu gibt es ein Auto, ja, also es ist ein E-Auto. Ich muss aber zugeben, es gibt hier und da auch mal einen Flug. Ja? Da muss ich vielleicht noch ein bisschen an mir arbeiten.
Okay. Und am Frühstückstisch, was sind so Ihre Standardspeisen und Getränke?
Am Frühstückstisch gibt es eine Semmel, Butter, Wurst, Käse.
Und Getränke?
Getränk gibt es einen Kaffee.
Okay, also das ist ja, ist das nachhaltig?
Ja.
Ich würde sagen, Kaffee zukünftig aus nur entwallungsfrei?
Ja.
Wurst nur aus Haltungsstufe 2, 3 oder 4?
Ja, also Haltungsstufe, ich gebe mir Mühe, meine Lebensmittel einigermaßen regional zu kaufen. Ich gehe auf den Markt und ich gehe zum Metzger und ich weiß, wo der Metzger sein Material her hat. Da lege ich also großen Wert drauf. Ne? Bei anderen Produkten, bei Milchprodukten, da kann man das so nicht machen. Das ist einfach, da braucht es eine saubere Industrie, die das, ja, das ist, wir können unseren Käse nicht selber machen. Beim Kaffee, ich meine, diese Fragen entwaldungsfrei und so, das wird sich in Zukunft so und so ergeben. Es wird in Zukunft wird es viel restriktivere Maßnahmen oder ja, Einschränkungen geben und dann macht sich keiner Gedanken mehr drüber, ob das entwaldungsfrei ist oder nicht.
Sie haben mir schon die Stichworte für den nächsten Podcast gegeben. Vielen Dank. Und ja, das war unser jüngster Podcast mit Professor Willi Windisch. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss. Ade. Dankeschön.